Meine größte Angst war immer, dass meine Eltern das erfahren, weil ich nicht, erstens einmal, nach den ersten Jahren, sage ich mal, ist ja dann auch der Spruch gekommen, du kannst doch da erzählen, was du willst, die glauben dir sowieso nichts. Ich bin der Pfarrer. Ne, wenn ich gesagt habe, ich bin gezwungen worden oder so, wenn ich das, hat er gesagt, das glaubt dir doch sowieso keiner, wenn der Pfarrer was sagt und du kleiner Ministrant so ungefähr. Und das war, das hat sich dann auch in mein Hirn eingebrannt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fränkischer Talk. Heute mit einem Thema, das ein sehr schmerzhaftes und sehr schreckliches ist. Wir sprechen heute über sexuellen Missbrauch durch einen Pfarrer der katholischen Kirche. Wenn dieses Thema für euch schwierig ist oder ihr euch damit nicht gut fühlt, dann hört diese Folge bitte nicht allein. Bei mir ist heute Walter M., zu dessen eigenen Schutz wir seinen Nachnamen nicht nennen. Er wurde in seiner Kindheit in seinem Heimatort im Bistum Bamberg über etwa 5 Jahre lang regelmäßig von seinem Pfarrer misshandelt und vergewaltigt. Heute ist Walter M. Mitglied im Betroffenenbeirat von Geschädigten durch sexuellen, geistigen und gewalttätigen Missbrauch im Erzbistum Bamberg. Der Priester, der ihm das angetan hat, ist in den 80er Jahren gestorben. Herr M., warum haben Sie sich entschieden, über Ihren Fall, über Ihr Leben offen zu sprechen?
Ich muss da ein bisschen ausholen, weil ich habe ja 40 Jahre lang oder fast 50 Jahre geschwiegen, weil ich meine Eltern schützen wollte. Und der Entschluss eigentlich an die Öffentlichkeit zu gehen, war in dem Jahr, wo meine Mutter gestorben ist, weil ich meiner Mutter damals die letzte Ölung, das hätte der Pfarrer machen sollen aus dem Heimatort, wo sie eigentlich sehr intensiv verbunden war mit der Kirche. Und da habe ich dann anrufen lassen und dann hat es geheißen, der kommt heute nicht, der hat seinen freien Tag. Und dann habe ich einen Notdienst anrufen müssen und dann hat meine Mutter die letzte Ölung von einem fremden Pfarrer bekommen, wo man noch nie jemand gesehen hat und so. Und das war dann für mich im Nachhinein der Auslöser, wo ich gesagt habe, warum soll ich eigentlich die Kirche noch weiterhin so schützen oder was heißt schützen, aber dass ich nichts darüber erzähle, was die Kirche eigentlich mit mir gemacht hat. Und dann habe ich mich einen Dekan, einen evangelischen Dekan, habe ich das erste Mal erzählt, was mir passiert ist. Und ich muss sagen, ich habe dann auch Glück gehabt, so einen Menschen kennenzulernen, weil er hat sich dann um alles gekümmert. Er hat also auch die Missbrauchsbeauftragte von in Bamberg, die Frau Hastendeufel Knörr, angerufen oder Bescheid gesagt, die ist dann auch gleich gekommen, hat es aufgenommen und hat sich dann um die Weiterleitung dieses Antrages praktisch gekümmert. Und das war für mich eigentlich dann der Auslöser, wo ich dann gesagt habe, ich möchte das jetzt alles erzählen. Was aber im Nachhinein am Anfang sehr schwierig für mich war, weil ich mir keine Vorstellungen gemacht habe, was das in mir auslösen würde. Ich habe zum Beispiel 50 Jahre habe ich an den Täter gar nicht mehr gedacht oder versucht. Manchmal ist man schon ein bisschen, hat man mal wieder dran gedacht, aber ich habe dann gar nicht mehr an diese Missbrauchsfälle so gedacht, weil ich das eigentlich ziemlich gut verdrängt habe. Und wie ich wieder angefangen habe, darüber zu sprechen, habe ich dann auf einmal Flashbacks bekommen und Albträume. Und also es war am Anfang, war ich mir nicht ganz sicher, ob ich das Richtige getan habe, weil mir ist dann wirklich sehr schlecht gegangen. Und habe mich aber dann aufgerafft und habe gesagt, jetzt bin ich schon so weit, jetzt ziehe ich das auch ganz durch. Und habe mich dann im Raum Nürnberg selbstständig erkundigt, wer mir helfen könnte. Und dann war es so, dass ich in verschiedenen Organisationen mich mal angefragt habe, ob mir jemand helfen kann. Und ich habe immer nur Bescheide bekommen, wo abgelehnt worden sind. Also weder bei einem Psychologen noch bei einem Therapeuten. Da sind wir nicht zuständig, das machen wir nicht. Und da müssen Sie da und dahin. Und also es war Katastrophe.
Lassen Sie mich kurz zwischenfragen.
Ja.
Therapeuten und Psychologen sind ja durchaus dafür zuständig, Menschen, die schwer traumatisiert sind, so wie Sie es sind, zu helfen. Wobei genau haben die sich jetzt nicht zuständig gefühlt?
Naja, ich war bei einem Therapeuten, habe ich dann mal angesprochen, hat gesagt, nein, der macht das nicht, der ist nur zuständig für Kinder. Der andere ist nur zuständig für praktisch Gewalt, also keine sexualisierte Gewalt, also nur für Gewaltverbrechen und oder für Opfer, also praktisch Verkehrsunfälle oder sowas. Also es war also ein Hin und Her. Und das, wo ich dann gesagt habe, jetzt ist Schluss, jetzt muss ich mir was anderes suchen, war dann, wie mir die Stadt Nürnberg, habe ich dann einmal angerufen, dann haben die gesagt, ja, dann kommen Sie doch mal in so eine Gesprächsgruppe. Das habe ich gesagt, was ist das für Gesprächsgruppe? Na, das ist Suchthilfe und Drogenabhängige und die sprechen über ihre Probleme. Da habe ich gedacht, also das ist für mich ganz bestimmt nicht das Richtige. Und dann war es so, dann habe ich durch die Frau Hastendorfer wieder, die, muss ich sagen, hat mir damals auch wieder nochmal geholfen, dass der Betroffenenbeirat in Bamberg Mitglieder sucht. Der für Opfer einsetzen und für Missbrauchsfälle. Und dann habe ich mich da beworben. Ich habe dann mittlerweile übers Internet, habe ich damals in, war ich in so einer Betroffeneninitiative tätig, als zweiter Vorstand und als Kassier. Das hat mich dann aber irgendwann nicht mehr so, ich sage mal, nicht mehr gefallen, weil dieses, habe ich den Eindruck gehabt, nur ein nach außen hin ein Schein war und selber um nichts gekümmert haben. Aber alle Monate mal vielleicht so eine Zoom-Konferenz, aber dass man da mal was gemacht hätte oder dass man sich um Betroffene gekümmert hätte, das war nicht der Fall. Und dann habe ich mich bei dem Betroffenenbeirat beworben in Bamberg, habe dann so ein Vorgespräch gehabt mit so einer Kommission und die haben mich dann auch genommen und dann bin ich dann dazugekommen und das war für mich dann wieder mal eine Aufgabe, wo ich gesagt habe, jawohl, da kann ich vielleicht den anderen Opfern oder Betroffenen helfen. Was mir dann auch eine gewisse Befriedigung, so will ich es nicht sagen, aber eine gewisse ein gutes Gefühl gegeben hat, wenn ich einmal wieder jemandem helfen habe können. Und ich auch der Meinung war, dass mit der Kirche viel zu milde umgegangen worden ist. Das heißt, man hat alles ein bisschen schleifen lassen in dem Sinn. Ne? Und dann haben wir gesagt, wir müssen einmal die Finger in die offene Wunde legen und auch in der Öffentlichkeit mehr machen und von allem auch sich mehr um die Opfer kümmern. Die Täter ist alles schön und gut. Aber viele sind ja schon verstorben und wir haben dann ein paar Fälle gehabt, wo also die Täter noch am Leben waren und wo dann praktisch als Missbrauchstäter bekannt waren und trotzdem noch in der Kirche Dienst getan haben. Da haben wir dann ein paar kleine Erfolge gehabt, sage ich mal, aber meinen großen, dass die Leute jetzt nicht mehr in der Kirche, also in ihrem Seelsorgebereich tätig sein können. Und das ist natürlich auch ein gewisser Erfolg für den Betroffenenbeirat. Weil wir sind ja absolut parteiisch. Also wir sind nicht unparteiisch, wir sind parteiisch, wir stehen auf Seiten der Opfer. Weil jeder aus unserem Betroffenenbeirat ist ja auch ein Missbrauchsopfer. Und das war für mich dann schon eine, sage ich mal, gute Aufgabe, wo ich sage, das hat jetzt meinem Leben auch wieder ein bisschen mehr Sinn gegeben. Weil ich war jetzt die letzten 4 Jahre, war ich jedes Jahr in einer psychosomatischen Klinik im Allgäu. Weil ich da auch wieder, muss ich sagen, habe ich wieder auch Glück gehabt, habe einen Arzt kennengelernt, welcher sich wirklich um mich bemüht hat. Und der Arzt hat sich dann wirklich die Zeit genommen und hat sich jede Woche 3-4 Mal mit mir zusammengesetzt und hat mit mir alles besprochen. Weil bloß ein Beispiel, das erste Jahr, wo ich da war, haben wir gesagt, wir machen eine Tabelle von 1 bis 10. Vom Härtegrad des Missbrauchs. Im ersten Jahr bin ich bis 3 gekommen, im zweiten Jahr bin ich bis 6 gekommen, im dritten Jahr dann bis 10.
Das heißt, nur zum Verständnis, diese Tabelle, also 1 bedeutet quasi die...
Ja, 1 zum Beispiel war der erste Missbrauch, wo bei mir stattgefunden hat, wo ich den Priester mit der Hand befriedigen habe müssen.
Okay, das war und 10 ist die Vergewaltigung
am Ende. Das war also praktisch
Und wenn 10, Sie sagen, Sie sind bis dahin gekommen, das heißt, Sie konnten im ersten Jahr darüber sprechen und die anderen Sachen konnten Sie zu diesem Zeitpunkt ausformulieren.
Ich habe versucht, es auch weiter zu, aber es ging einfach nicht. Also ich habe mich dann bei den Sitzungen oft erbrochen oder ich habe aufhören müssen, ich habe Panikattacken bekommen. Und es ist erst dann bis zum dritten Jahr ist es dann besser geworden. Und habe dann auch über den Rest praktisch sprechen können. Und habe dann auch aufgrund dieser Beurteilungen von der unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung des Leids, habe ich dann mich hingesetzt auf Anraten von meinem Doktor und habe mein Leben mal aufgeschrieben, was aufgrund dieser Missbrauchsfälle, wie mein Leben verlaufen ist. Mhm. Ich hätte eigentlich von den Voraussetzungen her, hätte ich ein wunderschönes Leben führen können. Meine Eltern waren, ich will nicht sagen, reich, aber sie haben ein Lebensmittelgeschäft gehabt, waren also gut situiert. Meine Eltern waren gut angesehen in dem kleinen Dorf, wo ich gelebt habe. Und ich habe auch alles schöne Kindheit gehabt. Also ich bin zum Beispiel von meinen Eltern nie geschlagen worden. Aufgrund dieser Missbrauchsfälle hat sich natürlich dann das Verhältnis zu meinen Eltern über die Jahre immer verschlechtert, weil ich habe sie anlügen müssen und ich habe meine Eltern sonst nie angelogen, dass ich sage, ich lüge sie an. Und dann haben wir halt auch festgestellt, was in diesen 30 oder 40 Jahren, was praktisch alles schief gelaufen ist. Ich habe die Schule abbrechen müssen, ich habe keine richtige Arbeit länger machen können, weil ich dann auch wieder in diese Strudel gekommen bin mit dem Beziehungsproblemen, wo ich gehabt habe. Ich habe also keine richtige Beziehung eingehen können. Ich war also nicht fähig, mit einer Frau sexuell zu verkehren. Also richtig sexuell zu verkehren. Das heißt also, ich war also nie mein größter Wunsch erfüllt worden ist, dass ich auch Kinder habe irgendwann. Und dann ist aufgrund dieser ganzen Vorgeschichte bin ich irgendwann einmal, habe ich mich immer mehr abgesondert und bin dann in die Spielsucht gerutscht. Das heißt, ich war dann, habe dann meine freien Zeiten am Anfang in der Spielothek verbracht und irgendwann ist dann das so schlimm geworden, dass ich dann tagelang oder jeden Tag in der Spielothek war, was natürlich auch auf der finanziellen Seite mich in einen Strudel gerissen hat, wo ich nicht mehr aufhalten habe können, wo dann auch meine Eltern darunter gelitten haben. Und bis dann, nachdem meine Mutter dann einen Suizidversuch einmal unternommen hat, weil sie haben sich ja mir nicht vorstellen können, warum ich so geworden bin, habe ich dann gesagt, jetzt muss Schluss sein, jetzt muss ich entweder, ich mache auch Suizid oder ich kämpfe mich nochmal hoch. Dann habe ich dann eine Therapie gemacht, Spielsuchttherapie, die habe ich dann auch erfolgreich abgeschlossen. Bin seitdem auch, wie sagt man, so ein clean und habe mich dann aus Deutschland weg nach Tschechien begeben, weil ich gesagt habe, vielleicht ein anderes Umfeld, wird vielleicht alles besser. Aber ich habe halt meine Probleme praktisch nur mitgenommen. Es war nicht so, dass ich jetzt gesagt habe, ich gehe jetzt nach Tschechien und verliebe mich da oder kann eine Partnerschaft eingehen oder so. Es ist also immer, der Zustand, sage ich mal, war immer der gleiche. Aber der einzige Vorteil war, dass ich halt jetzt weg war aus diesem Ort, dass ich mit der Kirche oder mit der ganzen Umgebung nichts mehr zu tun hatte und weil ich dann das eigentlich ein bisschen leichter verdrängen konnte. Mhm. Mir geht es ja heute noch so, dass ich immer noch in keine Kirche kann. Mhm. Also ich habe mir jetzt vor 2 Wochen war es, haben wir einen Gottesdienst gehabt für die Opfer an dem Missbrauchsopfertag. Dann habe ich versucht, wieder mal in die Kirche zu kommen und dann nach 2 Minuten habe ich gehen müssen, weil ich mich erbrechen musste und habe wieder einen Kreislauf zusammen. Also gehabt, also es geht halt einfach nicht. Das wirkt immer noch nach. Mhm.
Sind die Gerüche, die Geräusche, Sutanen, wahrscheinlich alles,
Ich möchte jetzt einmal sagen, ein Priester ist vielleicht weniger, aber dieser Geruch in der Kirche, das ist ja ein spezieller Geruch, wenn sie halt in die Kirche gehen. Vor allem, oder vor allem dann auch diese Orte, die sind ja alle gleich, zum Beispiel Beichtstuhl. Ich bin in einem Beichtstuhl missbraucht worden auch. Also wenn ich jetzt einen Beichtstuhl sehe, dann ist für mich da geht gar nichts mehr. Also das ist für mich, und das ist eigentlich das große Problem dran. Ne, wo ich dann einfach nicht mehr weiter kann. Ich bin jetzt mittlerweile schon so gefestigt durch diese ganzen Therapiegespräche und mit meinem Arzt und also mit, dass ich darüber auch sprechen kann, ohne gleich immer getriggert zu werden oder vielleicht in Tränen auszubrechen. Also das ist, es passiert ab und zu mal, aber es ist nicht mehr so, wie es vor 2-3 Jahren war. Mhm. Weil ich mir auch geschworen habe, ich möchte endlich aus dieser Opferrolle mich befreien. Hm. Ich bin zwar ein Opfer, aber ich muss mich nicht in der Opferrolle wohlfühlen oder mir selber die Schuld geben. Soweit bin ich mittlerweile schon und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man dieses erreicht, dass man sagt, man ist zwar Opfer, aber ich war nicht schuld daran. Schuld waren die, war der Priester, wo mich missbraucht hat oder auch die Kirche, wo das vertuscht hat oder also das und das hilft einem dann schon, weil halt dann auch eine gewisse Wut und Ärger dazukommen.
Das glaube ich sofort, ja.
Deswegen habe ich auch mich entschlossen, da in die Öffentlichkeit zu gehen und dass die Leute auch vielleicht einmal mitbekommen, was unter dem Thema Missbrauch eigentlich läuft.
Sie haben gerade gesagt, in ganz, ganz wichtigen Satz, dass Sie natürlich ein Opfer sind. Sie sind nicht der Täter, aber es gab dieses sehr perfide System Ihres Täters, glaubhaft zu versichern, dass Sie etwas falsch machen, dass Sie etwas zu verbergen haben. Er hat Sie damit bedroht, Sie bei Ihren Eltern zu verraten, obwohl er derjenige war, der das getan hat. Wie hat das funktioniert?
Also dieser Anfang dieser Missbrauchsfälle war ja so, dass ich meine Großmutter und meine Mutter waren sehr gläubige Menschen und waren auch mit der Kirche sehr eng, also mit der Kirche in dem Ort sehr eng verbunden, weil in dem Pfarrhaus der Bruder von meiner Großmutter, also von mütterlichseits, hat er gewohnt mit seiner Frau und war mit dem Pfarrer sehr eng befreundet und hat also, heute sagt man Mesner wahrscheinlich oder irgendwo, hat also für ihn auch viel gemacht. Und dann war immer das Bestreben von meiner Großmutter, dass ich Ministrant werde. Und dann war ich dann schon mit 6 oder 7 Jahren war ich schon Ministrant. Und am Anfang hat mir das auch Spaß gemacht, war als junger Kerl, damals, wenn man dann Ministrant war, hat man gedacht, man ist was Besonderes oder man ist was Gutes oder. Und dann war die Mitternachtsmesse vor dem Jahr, wo ich die erste heilige Kommunion empfangen hätte. Und es war dann, Mitternachtsmesse war damals bei uns so, die ist um 10 Uhr abends losgegangen. Da waren dann die ganzen Ministranten, die Oberministranten und also die Kleinen, sage ich jetzt einmal. Und dann beim Ende der Messe war es damals ja noch so, heute, wenn du in der Messe bist, streckst du deine Hand aus, dann legen sie dir die Hostie rein. Damals war es halt immer so, da hatte der Pfarrer oder der Kaplan noch die Hostie in den Mund gesteckt. Auch in der Vorbereitung, das weiß ich noch wie heute, dann hat der Kaplan ist dann gekommen, er hat gesagt, also, wo jetzt als nächstes Jahr Kommunion haben, die schütteln den Kopf oder ne, machen den Mund gar nicht auf und dass da nicht was, also dass das so abläuft. Und dann war die Messe und alles und dann, ich war dann auf dieser Treppe mitgeknebt mit meinen anderen Freunden zusammen und dann kommt der Pfarrer und bis ich geschaut habe, hat er mir die Hostie im Mund geschoben. Also im Kopf nur schütteln wollen, haben wir, naja, was ist halt jetzt passiert? Ich habe mir da eigentlich keinen großen Kopf drüber gemacht. Und dann war die Messe vorbei und dann bin ich raus, weil meine Eltern haben dann vor der Kirche auf mich gewartet und dann bin ich hingekommen, meine Großmutter hat geweint und meine Mutter hat also geschluchzt und also, dann habe ich gemeint, es ist was passiert, ist jemand gestorben oder irgendwas. Und dann sagt die Mutter, ein Mächt, was ist denn das für Sünde, was du die Großmutter gleich, das ist eine Todsünde, der Bu, und das ist ja, was machen wir denn, und das ist ja unglaublich, und also und ich habe dann erst gar nicht gewusst, um was das geht, und dann hat sie gesagt, ja, du hast jetzt die heilige Kommunion empfangen bevor dass du praktisch in die Kommunion unterricht und alles, auf alle Fälle, ist dann meine Großmutter natürlich gleich zum Pfarrer gerannt und gesagt, ja, und das war vielleicht auch, ich ich kann es schlecht beweisen, ob er sich das, ob das schon mit dem Vorsatz, dass er mir diese Hostie gegeben hat, oder ob er dann als Strafkomme, wie er da mitgekriegt hat, was da bei mir zu Hause für Aufruhr war wegen dem Ding. Und dann ist er am ersten Weihnachtsfeiertag, war ja der Pfarrer wieder zum Essen eingeladen, bei uns, wie immer. Und ist dann gekommen und hat gesagt, ja, also ich hatte sich das überlegt und das bringen wir schon wieder hin. Und schickt er jetzt einmal ihn weiter zu mir und das machen wir schon, dass das keine Sünde und so ungefähr. Man war meine Großmutter wegen beruhigt und alles. Und so ist dann praktisch das losgegangen und dann bin ich dann als junger Buben mit einfach mal, naja, das wird schon, wahrscheinlich wird er mit mir beten oder irgend sowas in meinem naiven Gedanken damals, und dann bin ich hingekommen und dann hat er mir erklärt, dass das also eine ganz schwere Sünde ist und dass wir in Jesus wieder beruhigen müssen, weil sonst bin ich verdammt und ich komme in die Hölle und bla bla, also alles Mögliche mir erzählt und er wird mir dabei helfen. Und aber er kann das nur machen, wenn ich also ihm erlaube, das mit mir das zu machen oder ich mache das, was er sagt. Und dann habe ich gesagt, naja, ich habe keine Ahnung gehabt, was auf mich zukommt.
Sie waren zu dem Zeitpunkt 7, 8 Jahre alt.
Ja, 7 war ich da, also 7, 8. Also ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, aber ich denke, es war 7, 8. Also ich bin im November 8 geworden oder 7, das weiß ich jetzt nicht mehr genau.
An dieser Stelle ein kurzer Hinweis. In den nächsten 1,5 Minuten schildert Walter M. konkrete sexuelle Misshandlungen. Wenn ihr das nicht hören möchtet, dann überspringt diesen Teil.
Und dann waren wir da in dieser Sakristei. Und ich habe mich schon gewundert, dass wir in der Sakristei sich treffen, weil das ist ja im Pfarrhaus. Aber ja, klar, wir gingen in die Sakristei, weil sonst kann man die absperren. Also war dann zugesperrt. Und dann hat er die Hose aufgemacht und hat meine Hand genommen und hat dann sein Glied und ich habe sein Glied reiben sollen. Das habe ich aber dann nicht richtig gemacht. Da war er dann also schon wegen sauer und du musst es so richtig machen und hat es mit Öl eingerieben und alles. Und das war dann praktisch der erste Missbrauch. Und über die, dann mit der Zeit ist das dann, war mir das scheinbar zu langweilig oder irgendwas. Und so, irgendwann war es dann einmal so, dann habe ich mich auch immer ausziehen müssen, komplett ausziehen müssen. Und irgendwann war es dann gesagt, wir müssen jetzt was anderes machen, das hilft nichts. Und dann habe ich mich wieder ausziehen müssen, dann habe ich mich hinknien müssen. Dann hat er sich vor mich hingestellt mit seinem erregierten Glied. Hat er auch wieder Öl drauf geschmiert und dann hat er gesagt, ich soll den Mund aufmachen. Dann habe ich gesagt, nein, ich will das nicht und so. Dann hat er mir eine Kopfnuss gegeben, dass ich mir die Tränen in die Augen stehen sehe. Und in dem Moment hat er mir das Glied in den Mund geschoben und hat sich dann oral befriedigt mit meinem Mund. Also wenn ich jetzt darüber spreche, könnte ich Ihnen sagen, dass ich den Geschmack wieder im Mund habe und den Geruch von dem Öl, wo in seinem Schamhaar, also das rieche ich heute immer noch.
Ich würde auch nicht weiter ins Detail gehen als das, aber wenn das die Anfänge waren, das haben, glaube ich, alle Menschen, ja, die uns jetzt zuhören, ein Gefühl dafür, was dann noch weiterhin passiert ist und ja, wie drastischer es geworden ist.
Es hat sich halt dann immer mehr gesteigert. Er hat immer zu mir gesagt, er muss meinen Mund reinwaschen, weil ich habe das gemacht und sein Samen ist ja der Samen von Jesus Christus, er ist ja der Stellvertreter. Und so hat sich das eigentlich dann weiterentwickelt und irgendwann habe ich nur noch oral befriedigen müssen, verschiedene Orte im Beichtstuhl, in der Grabkammer. Wenn mir der Dienst gehabt hat, hat er meinen anderen Ministranten nach Hause geschickt und ich war dann mit ihm allein in der Grabkammer oder in der Sakristei oder hinten in, also es waren halt immer verschiedene Orte. Und es hat sich dann irgendwann, hat mir das dann auch nicht mehr genügt und Sie können sich vorstellen, ich will da gar nicht jetzt ins Detail gehen, irgendwann hat er mich halt auch vergewaltigt. Und das war dann das Schlimme, was ich im Nachhinein noch so im Kopf habe. Freilich war das schlimm, diese Missbrauchsfälle. Aber ich habe das dann irgendwann, es klingt vielleicht nicht nachvollziehbar, habe ich das akzeptiert, dass der sowas mit mir macht, dass ich mich geekelt habe und alles. Für mich war eigentlich das Schlimmste mal nach dem Missbrauchsfall, weil ich dann nach Hause gemusst habe und nicht gewusst habe, wie ich das wieder verschleiern soll oder was ich sagen soll, was passiert ist. Zum Beispiel, ich habe oft einmal ab und zu mal auch an blauen Flecken mit nach Hause gebracht, wo er mich wieder ich habe mich ja nie ins Gesicht geschlagen, aber ich habe dann einmal am Arm einen blauen Flecken gehabt oder am Rücken oder und dann bin ich dann doch halt das einmal raus, mal gesehen worden ist, was hast du denn da gemacht? Hab ich gesagt, naja, ich bin beim Sport hingefallen oder ich bin da oder ich habe oder zum Beispiel dann weiß ich noch, ich bin beim ersten Mal, wie er mich dann vergewaltigt hat, habe ich dann Blut in der Unterhose gehabt. Und dann bin ich raus von der Kirche, aber ich habe das dann gesehen und bin dann von der Kirche hinten durch den Friedhof durch. Da ist unten dann am Friedhof ist so ein kleines Bächlein, habe mich ausgezogen und habe die Unterhose ausgewaschen, dass das Blut wieder rausgeht, weil ich Angst gehabt habe, wenn ich heimkomme und meine Mutter sieht diese Wäsche oder was. Also das waren für mich eigentlich dann, ich will nicht sagen mehr schlimm, aber es war im Nachhinein war das für mich eigentlich das, was ich eigentlich am meisten immer befürchtet, dass das rauskommt. Mhm. Ne? Weil diese, umso älter, dass ich geworden bin, war es ja auch so, dass ich mich schon ab und zu mal gewehrt habe. Also was heißt gewehrt, wo ich gesagt habe, nein, ich will das nicht oder so. Und da hat er mir immer dann, am Anfang habe ich ja das immer geglaubt, dass ich der Jesus, dass ich da gereinigt werden muss und, ne, hat mir dann ja so die Stola um den Hals gelegt und alles und, dass das alles heilig ist, was er praktisch mit mir macht. Aber wie das dann natürlich dann immer schlimmer geworden ist. Also diese Penetration und alles, habe ich gesagt, nein, und ich will das nicht. Und dann hat er meinen Schrank eingesperrt, nackt, mal 50 Minuten oder 60 Minuten. Und irgendwann ist dann auch der Spruch gekommen, wenn du nicht magst, was ich will, dann gehe ich zu deinen Eltern und erzähle es ihnen. Und das war dann für mich natürlich wieder noch mal mehr ein Schock. Mhm. Weil das war ja eigentlich das, was ich unbedingt vermeiden wollte, dass meine Eltern das mitbekommen.
Können Sie sich heute in irgendeiner Form erklären, warum Sie so eine Angst davor hatten, dass Ihre Eltern glauben könnten, dass Sie etwas falsch machen? Weil dass das, was da mit Ihnen gemacht wurde, dass das nicht richtig war, das haben Sie ja gespürt. Ne, das, also ja. Niemand anders in Ihrem Freundeskreis hat darüber gesprochen, kein anderes Kind hat das erlebt, es wurde abgesperrt. Also es gab ja viele Anzeichen dafür, dass das, was Ihnen da geschieht, nicht der Standard ist, sondern dass damit irgendwas nicht stimmt. Haben Sie irgendeine Erklärung dafür?
Meine größte Angst war immer, dass meine Eltern das erfahren, weil ich nicht, erstens einmal, nach den ersten Jahren, sage ich mal, ist ja dann auch der Spruch gekommen, du kannst doch da erzählen, was du willst, die glauben dir sowieso nichts. Ich bin der Pfarrer. Hm. Ne, wenn ich gesagt habe, ich bin gezwungen worden oder so, wenn ich das, hat er gesagt, das glaubt dir doch sowieso keiner, wenn der Pfarrer was sagt und du kleiner Ministrant so ungefähr. Und das war, das hat sich dann auch in mein Hirn eingebrannt. Mhm. Weil ich ja auch, ich habe ja gewusst, dass das, umso älter ich geworden bin, dass das, was er mir da erzählt, ist eigentlich ein Quatsch. Also das, ne, ich habe das, man spricht ja auch mit anderen Jungs dann über wenn der Kommunionunterricht oder wenn man bildet sich eine eigene Meinung eigentlich über die Kirche dann irgendwann. Und da war mir auch klar, dass ich da nichts drüber erzählen habe können. Ich habe es ja auch keinem Freund erzählen können oder irgendwas. Mhm. Und ich weiß es ja nicht, ich will ja dann keine Behauptungen aufstellen oder was, ob ich der Einzige war oder ob ich, nachdem ich das geschafft habe, mich da zu lösen, ob er da weitergemacht hat oder nicht. Also da will ich auch keine Behauptungen aufstellen.
Aber was glauben Sie denn? Also Sie haben jetzt sehr deutlich nicht, gesagt.
Ich glaube nicht, dass er dann aufgehört hat. Aber ja, weil es im Nachhinein wird über den Pfarrer selber, haben wir ja nie was eigentlich gehört. Aber ich habe dann zufällig vor einem Jahr, war ich einmal, weiß gar nicht, wo ich da war, hat man sich getroffen und da war ich auch in meinem Alter und ein wenig jüngere. Ja. Also dann sind sie zufällig draufgekommen auf den Pfarrer. Und dann hat der eine gesagt, ja, das war doch bekannt. Der war doch in der Volksschule Religionslehrer, den ist öfters einmal die Hand ausgerutscht oder er hat die Jungs und die Mädels in die Ecke gestellt oder hinknien lassen auf so Holzscheide. Also das war doch ein richtig brutaler Mensch. Aber es ist nie irgendwo publik geworden. Weil der Pfarrer damals bei uns im Endeffekt, sage ich mal, über dem Bürgermeister gestanden ist. Hm. Ne, so, was der Pfarrer gesagt hat, war es halt einmal so. Hm. Und dann war mir das schon klar, aber ich habe mir, wenn ich älter war, ich habe halt immer versucht, aus diesem Verhältnis, sage ich jetzt einmal, rauszukommen. Hm. Ich habe gesagt, ich will nicht mehr Ministrant sein, ich möchte raus, ich möchte was anderes machen. Und dann bin ich immer wieder von meiner Mutter oder auch von meiner Großmutter, nein, das kannst du uns nicht antun. Ne? Der Pfarrer spricht so gut über dich, du bist sein bester Ministrant, du wirst jetzt dann Oberministrant. Und lauter solche Sachen sind halt dann auf mich eingeprasselt. Und deswegen habe ich mir dann auch mehr Gedanken darüber gemacht, wie komme ich da raus, ohne dass meine Eltern das erfahren. Ne, und Gott sei Dank hat sich dann irgendwann einmal die Situation ergeben, und wieder mit den Heiligen Drei Könige, dass damals wir immer Sammlungen gemacht haben für Miserior, oder, und es waren dann einzelne Gruppen mit einem Oberministranten und dann die kleinen Ministranten halt. Und dann war es immer so, da haben die Leute Geld gegeben und auch Süßigkeiten. Und die Süßigkeiten sind aufgeteilt worden unter die Ministranten. Und ob sie jetzt mich vergessen haben oder ob es jetzt dann vielleicht Absicht war, weil wir ein Lebensmittelgeschäft haben, habe ich von den letzten Mal habe ich keine Süßigkeiten bekommen. Und es ist mir dann so wie so ein Gedankenblitz durch den Kopf geschossen. Bin ich nach Hause und habe zu meinem Vater gesagt, ich habe nichts bekommen und die haben das alles aufgeteilt, ich mag nicht mehr, ich bin nicht mehr. Und dann hat mein Vater gesagt, naja, okay, mach Schluss. Und dann war ein Theater zu Hause bei der die Mutter und der Vater, die Großmutter, ja, das kannst du nicht machen. Und dann hat mein Vater gesagt, nein, das ist jetzt alt genug, der kann selber entscheiden, was er machen will. Und dann ist mir ein Stein vom Herzen gefallen. Jetzt habe ich es geschafft. Und dann eine Woche drauf ist dann der Pfarrer zum Essen wieder gekommen, hat dann wieder gesagt, ja, warum hörst du auf und bist du mein bester Ministrant? Und mir ist dann so schlecht geworden, wieder vor der Familie, dass ich gerade noch auf die Toilette geschafft habe und habe mir übergeben. Und aber es war dann vorbei und dann habe ich mir gedacht, jetzt ist es vorbei. Und dann ist erst richtig losgegangen. Dann bin ich die nächsten Wochen oder Monate, habe ich solche Angst gehabt, dass der Pfarrer jetzt zu meinen Eltern kommt und erzählt das, weil ich ja der Meinung war, ne, ich bin ja der Böse. Er ist ja da praktisch so fein raus, er wollte ja mir bloß helfen. Und das war dann für mich irgendwann, wo ich mir gedacht habe, jetzt wird er ja doch nicht mehr kommen und das erzählen. Ich habe dann auch, bin dann immer in die Kirche gegangen, habe immer Ausreden gesucht, wenn irgendwas war, mir geht's nicht gut oder mir schlecht, dass er ja nicht mehr in den Dunstkreis von der Kirche kommt. Und wenn er mal wieder eingeladen war zum Geburtstag oder irgendwas, dann habe ich gesagt, ja, ich kann heute nicht, ich bin eingeladen zum Fußball oder irgendwas. Und das war für mich eigentlich nachdem das vorbei war, dass ich gemerkt habe, er wird sich auch nicht mehr bei meinen Eltern dann praktisch das erzählen. Das war dann eigentlich die schönste Zeit in meinem Leben. Bis zu dem Zeitpunkt, wo es dann die ersten Kontakte mit dem Mädchen losgegangen sind.
Sie haben gerade gesagt, dass der Pfarrer, der Täter ihrer Familie eng verbunden war, dass er regelmäßig bei ihnen zu Gast war, dass er an Weihnachten bei ihnen zum Essen eingeladen war. Wie oft haben Sie ihn denn danach noch treffen müssen? Wie oft sind Sie ihm persönlich noch begegnet?
Naja, ich am Anfang, wie ich dann praktisch aus diesem Teufelskreis herausgekommen bin, waren dann für mich immer die schlimmsten Tage, wenn ein runder Geburtstag war oder an Weihnachten und die Mitternachtsmesse, habe ich ja auch hingehen müssen. Aber das war in dem Sinn nicht so tragisch, weil wir waren hinten in der Kirche gesessen und er hat halt vorne seinen Gottesdienst gemacht. Aber für mich war immer nur problematisch, wenn ich in der Kirche gesessen bin und wir haben nur noch einen Platz bekommen in den hintersten Reihen, genau neben dem Beichtstuhl, also wo er mich missbraucht hat. Das war für mich unerträglich. Dann habe ich gesagt, ich kann nicht sitzen, ich muss aufstehen, habe mich halt an die Tür gestellt hinten und dann bist du. Und wenn die Kirche vorbei war, ist er dann der Pfarrer immer noch gekommen zum Gespräch, aber dann mein Vater hat mir da unabsichtlich eigentlich geholfen und gesagt, ach, wir gehen jetzt eine Weile nach Hause, die Frauen können noch sich unterhalten, und dann habe ich gesagt, ja, gehen wir, und dann sind dann gegangen. Also ich habe ihn dann wirklich relativ selten noch gesehen. Es war einmal der Fall, wo ich im Fahrrad unterwegs war und er ist mir auf der Straßenseite da genannt, dann bin ich vom Fahrrad runtergesprungen und bin in die nächste Seitenstraße rein und bin dann anderen Weg gefahren, dass er nicht ja nicht begegne oder was. Also ich habe das schon vermieden. Ne? Und auch bei Beerdigungen, wenn Beerdigungen waren, habe ich das schon dann so regeln können, dass ich ihm nicht direkt in die Arme gelaufen bin. Ne? Ich glaube auch, mit der Zeit, umso älter dass ich geworden bin, umso mehr denke ich, hat er vielleicht auch Bedenken gehabt, dass ich vielleicht doch irgendwann einmal was sage, weil ich vielleicht dann doch auf den Gedanken gekommen wäre, dass er der Schuldige ist. Und dann hat er auch die Familie nicht mehr so oft besucht. Mhm. Auch dadurch, weil meine Großmutter gestorben ist und mein Großvater. Aber am ersten Jahre ist er dann noch gekommen, mal wenn es so Jubiläen war, ist er eingeladen worden zur Silberhochzeit oder 60. oder 50. Geburtstag, solche runden Geburtstage. Aber ich habe mich dann schon immer so weit arrangieren können, dass ich denn nicht über den Weg gelaufen bin.
Hm. Ja? Und glauben Sie, Ihre Familie hat nie Verdacht geschöpft oder nie irgendwie gemerkt, dass Ihr Verhältnis zur Kirche und vor allem zum Pfarrer massiv gestört war? Sie haben von Übelkeit, von Erbrechen, von Panikattacken gesprochen. Also irgendwas muss doch mal aufgefallen sein.
Also meine Mutter hat mich einmal gefragt, es war damals an dem Tag, wo er praktisch der Pfarrer wieder bei uns zum Essen eingeladen worden, wo ich dann aufgestanden bin und bin rausgerannt und ist meine Mutter hinterher. Und dann war ich auf der Toilette und habe mich übergeben und sagt meine Mutter, was ist denn los mit dir und was hast du denn? Geht's dir nicht gut? Und habe ich gesagt, ich habe wahrscheinlich zu viel Kuchen gegessen heute früh. Mhm. Ja, und ich glaube auch nicht, dass in der damaligen Zeit, heute ist ja das ein wenig eine andere Zeit, dass sich in der damaligen Zeit jemand vorstellen hat können, dass ein Pfarrer sowas macht. Mhm. Also ich glaube nicht, dass die Gedanken von meinem Vater oder von meiner Mutter, dass mit mir was nicht stimmt, das haben ja die mitbekommen, dass sich das auf den Pfarrer bezieht. Mhm. Ich glaube eher, dass die gesagt haben, was haben wir falsch gemacht oder was ist passiert mit ihm. Also das ist meine Meinung. Mhm. Und ich habe natürlich auch tunlichst vermieden, mit der Kirche dann irgendwelche noch Kontakte zu haben, was mir aber im Endeffekt relativ einfach dann gefallen ist, wenn meine Großmutter nicht mehr da war und auch wie der Bruder aus dem Pfarrhaus gewohnt hat, gestorben ist, weil mein Vater nicht so religiös war. Also der hat nicht so Wert drauf gelegt auf die Kirche und meine Mutter hat sich halt dann eigenständig praktisch, ist halt in den Gottesdienst gegangen. Also ich weiß immer, dass mein Vater, wenn überhaupt, noch zur Mitternachtsmesse mitgegangen ist. Und sonst waren wir auch nicht in der Kirche, alles war eine Beerdigung. Und ich habe dann auch schon früh gemerkt, dass ich ein Problem habe mit Kirchen. Mhm. Wenn zum Beispiel Freunde von mir geheiratet haben und wir waren eine Fußballmannschaft, dann hat man sich da hingestellt und dann habe ich in die Kirche, ist mir schon schlecht worden, wenn ich vor allem in der Kirche, wo es passiert ist, habe ich schon ein großes Problem gehabt. Aber ich habe mir gedacht, naja, das vergeht schon wieder, ich habe es ja hinter mir, ich sei jetzt vorbei. Aber dass diese ganzen Auswirkungen, wo ich euch danach empfunden habe für mein gesamtes Leben, dass das alles auf diese Missbrauchsfällen zurückgefallen ist, was mir auch etliche Therapeuten oder Gutachten schon mittlerweile bestätigt haben. An das habe ich auch nicht gedacht. Mhm. Also, ne, es ist ja, ich muss ja dazu sagen, ich bin ja mittlerweile in einem Alter, oder ich war damals in einer Jugend, in die 80er Jahre waren ja dann eigentlich die ersten 70er, 80er Jahre, die erste sexuelle Revolution, sage ich einmal. Mhm. Zuvor war ja das alles so unterm Tisch oder ruhig und da hat's keine sexuellen Handlungen im Fernsehen gegeben oder man hat auch keine großartigen Zeitschriften oder Pornos oder war ja alles dann noch nicht so. Es ist ja, war alles ein bisschen, ich will nicht sagen verklemmt, aber es war halt, ist halt alles unterm Tisch gehalten worden. Ja. Ne, heutzutage, glaube ich, kann man das eher erkennen, wenn sowas passiert. Mhm. Weil erstens einmal haben sich die Leute damit schon befasst oder man hat ja das auch mittlerweile schon ziemlich auch, also sagen wir mal, die Eisspitze aufgearbeitet von dem, was eigentlich passiert ist. Aber damals war das undenkbar, dass ein Pfarrer, also der, wo eigentlich zuständig ist für Herzenswärme und Seligkeit und Jesus Christus und alles, dass der sowas mit jungen Mädchen oder Jungen anstellt. Und deswegen glaube ich, haben meine Eltern auch nie den Gedanken gehabt, dass es an der Kirche gehangen ist.
Sie haben gerade gesagt, nachdem Sie sich sicher waren, dass das nicht wieder passiert und dass er Sie auch nicht irgendwie bei den Eltern verrät oder verrät, was passiert ist, hat die schönste Zeit ihres Lebens angefangen. Ein paar unbeschwerte Jahre in der späten Kindheit, frühen Jugend, in der sexuelle Interessen noch gar keine Rolle gespielt haben. Und dann, als die Zeit begann, in denen ihre Schulfreunde angefangen haben, was mit Mädchen anzufangen, haben sie gemerkt, da stimmt was nicht.
Ich muss noch einhaken. In der Zeit, wo der Missbrauch angegangen ist, ich habe mich ja immer schuldig gefühlt. Es war nicht so, dass ich, da habe ich dann, da war das einzige Positive, sage ich jetzt mal, in dieser Zeit, war, dass ich in der Schule ein Einzelschüler war. Mhm. Weil ich da das für mich so geglaubt habe, da kann ich meine Eltern stolz machen, weil ich habe mich ja immer beschmutzt gefühlt oder benutzt. Mhm. Und dann habe ich gedacht, aber ich muss wenigstens in der Schule, muss ich meine Eltern. Und dann habe ich in der Volksschule, habe ich die ganzen 4 Jahre, wo ich in der Volksschule war, habe ich nur Einser gehabt. Also, und das war dann, meine Eltern waren natürlich stolz und ich gehe aufs Gymnasium. Und dann war dann die Zeit, wo ich dann praktisch dann weggekonnt, weg aus dem Teufelskreis mich rausgezogen habe, sage ich mal. Und dann war ich am Gymnasium und habe ich auch keine Probleme gehabt in der 5., 6. Klasse, bis dann mit meiner Sexualität auch angefangen hat. Und dass ich dann gemerkt habe, ich fühle mich da nicht wohl. Oder, oder es klappt nicht oder es ist halt nicht so. Weil früher war das jetzt nicht so wie heute, dass sich die Freunde übereinander unterhalten und sagen, ich habe jetzt mit der geschlafen oder ich habe das. Also man hat schon mal wegen drüber gesprochen, aber wenn jetzt da einer mit einem Mädchen schon geschlafen hat, sage ich in der Zeit, der war ja irgendwie was Besonderes. Ne? Mhm. Heute, ich weiß nicht, ob sich das manche noch vorstellen können. Also wenn man in dem Alter aufgewachsen ist, es waren halt dann so Partys, wo man halt dann Flaschen drehen oder mal Küsschen oder so, weil es war ja nichts. Aber es war schon der Fall, wo ich dann gedacht habe, naja, es erinnert mich wieder an dieses Ganze, was mit mir passiert ist. Und dann, auch wie ich dann älter war, meine Sexualität war ja eigentlich nicht, ich will nicht sagen, erloschen. Mhm. Es war ja eigentlich immer da. Aber ich habe halt dann leider festgestellt, dass ich keine normalen, ich weiß nicht, ob ich das so sagen kann, Geschlechtsverkehr mit einer Frau führen konnte, weil ich dann einfach das nicht zusammengebracht habe.
Mhm. Und das hat bei Ihnen im Lauf des Lebens sämtliche Partnerschaften auch zerstört?
Die erste Freundin, wo ich gehabt habe, war eigentlich für mich damals, ob schlecht oder gut war, aber für mich war es damals auch gut, weil die wollte auch gar noch nicht, wollte keinen Geschlechtsverkehr. Wir haben halt dann, damals haben wir Padding gesagt oder hat sich halt so wegen irgendwie Erleichterung verschafft. Und dann war das für mich eigentlich gar nicht so ausschlaggebend. Bloß irgendwann hat sie natürlich auch gesagt, du, wir können doch mal miteinander schlafen und ich lasse mir die Pille verschreiben und alles. Und da ist es dann passiert. Also dann ist dann losgegangen, wo ich gedacht habe, naja, am Anfang denkst du, naja, das liegt jetzt an ihr oder das liegt an, ne? Und dann haben wir uns getrennt aufgrund dieser Sache hin, weil sie gesagt hat, das hat ja keinen Sinn. Also, ne? Und für mich war es ja auch immer, für uns beide war ja die Situation immer nicht angenehm. Also sie war am Anfang schon verständnisvoll und alle. Und dann haben wir sie getrennt und dann habe ich halt andere Bekanntschaften gesucht, wo ich dann auch festgestellt habe, das funktioniert nicht. Mhm. Ja, und dann irgendwann, über die Jahre, sage ich einmal, weil ich habe immer die Hoffnung gehabt, das klappt vielleicht doch mal, aber irgendwann habe ich dann gesagt, das muss ich mir nicht mehr antun, dass ich eine sexuelle Beziehung suche, weil diese Momente, ich habe sie immer wieder versucht, und dann entweder bin ich ausgelacht worden oder man hat Mitleid mit mir gehabt, was im Endeffekt genauso schlimm war. Oder, also es waren immer diese Situationen, wo mich dann richtig noch runtergezogen haben, wo ich dann gesagt habe, das muss ich mir eigentlich nicht mehr geben. Hm. Und dann, wenn man dann weiß, das funktioniert nicht, dann habe ich dann auch schon immer eine abwehrende Haltung eingenommen, wenn ich gemerkt habe, eine Frau oder ein Mädchen möchte mit mir Beziehung haben oder was Längeres, dann habe ich das dann schon immer so abgeblockt, zum Teil manchmal wirklich unverschämt oder auch böse, würde ich sagen, weil ich mir nicht anders zu helfen gewusst habe, dass ich sie verletzen werde oder was. Ne? Mhm. Was mir im Nachhinein auch unheimlich leid tut, weil ich wirklich, ich will nicht sagen sehr viele, aber viele Frauen oder auch Mädchen verletzt habe, wo gar nicht gewusst haben, warum. Mhm.
Gab es in all den Jahren jemals jemandem, der oder dem Sie davon erzählt haben, was Ihnen widerfahren ist und warum Sie damit solche Schwierigkeiten
nein,
haben?
Nein, habe ich nie. Ich hab mal eine Freundin gehabt, das war ich, wo ich gedacht habe, ne, das ist die Liebe auf den ersten Blick, so, wo also alles gepasst hat. Und habe ich lange überlegt, ob ich ihr das sagen soll. Aber ich habe dann gesagt, nein, ich glaube nicht, dass sie mir was bringt oder ihr was bringt oder dass sie auch das, weil sie war sehr lebenslustig und alles und hat also, und dann habe ich einfach wieder den Schlussstrich gezogen, was sie nie verstanden hat, wo ich dann 40 Jahre oder 45 Jahre später, wo wir uns einmal getroffen haben, und dann habe ich ihr das versucht zu sagen und sie hat es einfach abgetan, als ob das nichts Besonderes gewesen wäre. Und naja, was hättest du sagen können, so nebenbei. Und da habe ich mir gedacht, das habe ich damals vielleicht doch richtig gemacht. Weil es war ja nicht bloß dass ich jetzt das jemandem erzähle. Es war ja die Angst, dass die das weitererzählen. Das war ja ich glaube, dass ich, wenn ich jetzt das jemandem erzählt hätte, niemanden kennt von mir, hätte ich vielleicht schon Tschechien oder irgendwie mal was. Aber durch das, dass ich ja das erstens nochmal ewig verdrängt habe und zweitens hat er mir gesagt, jetzt hast du so lang geschwiegen und jetzt sollst du, deinen Eltern hast du es nicht gesagt, deinen Freunden, deinen Besten hast du es nicht gesagt. Warum soll ich jetzt das jemandem erzählen und mit der Gefahr hin, dass der sagt, ja, hey, weißt du, da oder weiter, da und das und das. Und das habe ich mir dann irgendwie zu eigen gemacht und dann war es dann, das war es dann auch für mich. Ne? Mhm. Weil, und wie schon gesagt, solange meine Eltern gelebt haben, war das für mich 1000%ig klar, dass ich da nichts sage. Ne? Ich habe ja das erst auch diesem Dekan, wie meine beiden Eltern gestorben waren. Also sonst hätte ich dann wahrscheinlich auch immer noch nichts gesagt. Solange meine Eltern gelebt haben. Weil ich einfach, für mich war immer der Schutz meiner Eltern, war für mich das Wichtigste.
Sehen Sie das heute noch genauso? Würden Sie es heute genauso wieder machen?
Ja, würde ich machen. Also wenn die gleichen Umstände, ich sage jetzt einmal, in der heutigen Zeit, wenn ich jetzt heute 8 Jahre alt wäre, glaube ich, und in der heutigen Zeit, wie es jetzt ist, würde ich das nicht mehr so machen. Würde ich zu meinen Eltern gehen und weil man ja auch in der Öffentlichkeit schon dementsprechend anders drüber denkt und alles. Aber in der damaligen Zeit und so wie es damals war, würde ich es wieder machen.
Dass Sie das erste Mal wirklich darüber gesprochen haben und jemand ernst genommen hat, was Sie da sagen, ist ausgerechnet im Gefängnis passiert. Ne? Ja. Sie haben ja damals...
Ich war damals, durch meine Spielsucht habe ich natürlich dann einiges Geld veruntreut oder habe Handyverträge abgeschlossen und habe es nicht bezahlt und so weiter. Das war dann, und dann war ich auch zu Recht im Gefängnis, muss ich auch dazu sagen. Ich habe das auch akzeptiert, weil ich gesagt habe, was hast du für einen Scheiß gemacht, Entschuldigung, auf Deutsch. Und ich habe dann in dem Gefängnis, ich habe manchmal in meinem Leben habe ich schon wirklich auch Glück gehabt, muss ich dazu sagen, dass ich Leute getroffen habe, wo gerade zu dem Zeitpunkt am richtigen Platz waren. Ich habe mich dann im Gefängnis, habe ich mich dann auch immer bemüht, was Sinnvolles zu machen oder habe den Diakon unterstützt, wenn er mal wieder so Sammlungen gemacht hat oder sowas. Und dann hat er mal zu mir gesagt, was ist denn mit dir? Du bist so ein netter Kerl, aber du läufst immer rum, als wenn's da alles gestohlen haben, so ungefähr. Es war halt erstens im Gefängnis, die Eltern gestorben und dann hat er gesagt, was erzähl halt, du kannst mir alles erzählen, es bleibt ja unter uns. Ne? Und dann habe ich angefangen zu erzählen und es ist auf einmal aus mir so rausgesprudelt. Also nicht die Fälle selber, sondern dass er halt das damals so war und alles. Und er war total schockiert. Ne? Aber er hat sich dann hingesetzt und hat gesagt, da musst du was machen, das machst du jetzt ja öffentlich, weil so geht, das geht ja nicht, das muss man bekannt machen. Und der hat sich um alles gekümmert. In der Zeit habe ich ja keine Möglichkeit gehabt, ich kann da nicht hingehen können und sagen, ich rufe jetzt einmal kurz dort an oder ich schreibe jetzt einen Brief, das wird alles zensiert oder was. Und er hat das alles dann unter seinem Namen gemacht, dass das auch nicht im dann öffentlich worden ist, weil Sie können sich vorstellen, wenn sowas im Gefängnis öffentlich wird, wie sie dann behandelt werden. Mhm. Ja? Und dann ist auch die Frau Hassendeufel, muss ich sagen, das rechne ich hier heute noch sehr hoch an, ist sogar ins Gefängnis gekommen und hat mich dort besucht als Rechtsanwältin. Ne, hat sich dann als Rechtsanwalt und hat mit mir da damals das erste Gespräch geführt. Bis zu meiner, nach meiner Entlassung haben wir uns dann wieder öfters getroffen. Also ich glaube nicht, dass man solche Leute öfters findet oder dass man das Glück hat, dass sich Leute in solche Situationen begeben. Das hat mir dann auch wieder den Glauben ein bisschen gegeben, dass es doch sinnvoll ist, das weiter zu verfolgen oder das öffentlich zu machen oder auch darüber zu sprechen und vielleicht anderen einen Anstoß geben oder zu helfen, dass, oder auch in Zukunft, weil ich glaube nicht, dass jetzt die Missbrauchsfälle durch dieses in der Öffentlichkeit, dass jetzt das so bekannt wurde, ist, dass die jetzt von heute auf morgen aufhören.
Ja, also
das kann ich,
nicht.
Das wird den zukünftigen Täter geben und es gibt den Täter, der heute noch Missbrauch macht, aber dass man vielleicht doch ein bisschen dazu beitragen kann, dass sowas Schlimmes oder in der Häufigkeit nicht mehr passiert.
Sie haben gerade was ganz Wichtiges gesagt, nämlich anderen Menschen auch Mut zu machen. Was ist denn Ihre wichtigste Botschaft an Menschen, die was Ähnliches erlebt haben und die noch nicht darüber sprechen? Welchen Rat würden Sie ihnen geben?
Mein Rat ist, man sollte sich wirklich an jemanden wenden, welcher auch zuständig ist und welcher auch praktisch damit Erfahrung hat, sprich Missbrauchsbeauftragte. Man wird also nicht gezwungen, sich in der Öffentlichkeit, wenn man das nicht möchte, praktisch was zu sagen. Das läuft alles anonym und bleibt unter Verschluss. Und ich denke, man kann ja nicht für jeden sprechen, aber ich denke, dass vielen geholfen wäre, wenn sie mal drüber sprechen können, wenn sie das einmal vielleicht auch niederschreiben und dann auch dementsprechende Hilfe annehmen. Ich habe auch immer gesagt, ich gehe doch in keine psychosomatische Klinik, ich bin doch nicht irre. Aber wir haben, da muss man leider so sagen, uns die ganzen Missbrauchsopfer haben einen Schaden davongetragen. Seelisch sowieso, körperlich auch, viele merke ich auch mittlerweile. Aber ich stelle es wirklich nur, ich kann jedem nur empfehlen, sich an Leute zu wenden. Sie können sich gerne an den betroffenen Beirat in Bamberg wenden. Sie können sich an die Missbrauchsbeauftragte wenden. Wir haben mittlerweile viele Kontakte mit anderen Therapeuten, wo sie sich Therapiestunden verschreiben lassen können. Und ich glaube, das hilft, den großen Teil würde das sehr helfen.
Wir werden auf jeden Fall alle Kontaktdaten, Telefonnummern, E-Mail-Adressen in den Shownotes
können Sie,
und im begleitenden
kann man von
Artikel.
Uns alles haben. Meine E-Mail-Adresse steht auf dem Betroffenenbeirat oder beim Betroffenenbeirat und die Kontaktadressen oder auch die Missbrauchsbeauftragten. Also Sie können sich jederzeit gerne an den Betroffenenbeirat wenden oder an die Missbrauchsbeauftragte und die neuen Leute, wo jetzt da sind. Wir haben jetzt neue Missbrauchsbeauftragte bekommen. Die haben jetzt auch kennengelernt. Die machen auch einen sehr guten und einen fachlichen Eindruck. Ist eine Psychologin und ein Richter, also zuständig ist auf der richterlichen Seite, auf der Justiz. Und da kann man nur sagen, Respekt, dass man solche Leute noch findet, wo sich dafür auch einsetzen. Und wie schon gesagt, also von meiner Seite her kann ich das nur wirklich sehr empfehlen. Freilich gibt es Leute, die sagen, ich brauche das heute nicht mehr, ich möchte es nicht auffüllen oder ich möchte es nicht nochmal von vorne durcharbeiten. Aber ich glaube, man müsste dann auch vielleicht mal drüber nachdenken, wenn man das weitergibt oder wenn man es erzählt, dass man vielleicht anderen Leuten helfen kann. Dass sie dann sich bestätigt fühlen, jawohl, ich sage jetzt da auch, was los ist oder was war oder was mir passiert ist.
Sie helfen ja nicht nur auf dieser Ebene im Betroffenenbeirat, sondern Sie helfen auch dabei, Menschen zumindest einen wirklich minimalen finanziellen Ausgleich für ihre dramatischen Folgen zu bekommen, die sie da davongetragen haben.
Der Betroffenenbeirat ist nicht dafür zuständig, dass die Leute Entschädigungen bekommen. Oder es heißt ja nicht Entschädigung, sondern Anerkennung des Leids. dieser Ablauf, das läuft über die Missbrauchsbeauftragte. Mhm. Die Missbrauchsbeauftragte oder die Beauftragten nehmen dieses auf oder sprechen mit den Leuten und was da abgelaufen ist. Und dann gibt es eine sogenannte Plausibilitätsprüfung, was jeder durchlaufen muss, ob dies, weil man, was will man, Stand Schwierigkeiten ist ja, wenn einer 40, 50 Jahre tot ist, wie will man da noch Beweise vorlegen? Mhm. Wenn der noch lebt, kann man sagen, okay, man geht zur Staatsanwaltschaft, ist ja dann auch die Pflicht von der Missbrauchsbeauftragten, bei lebenden Tätern sich an die Staatsanwaltschaft zu wenden und Anzeige zu erstatten. Aber man kann also praktisch seinen Fall schildern, der wird aufgenommen, gibt eine Plausibilitätsprüfung und wird dann weitergeschickt über den Arbeitsstab von der Erzdiözese Bamberg nach Bonn. Und da werden dann diese Anträge bearbeitet. Mhm. Also es ist schon eine langwierige Sache, aber es ist, ich denke, was halt vielleicht für viele auch wichtig ist, dass der Geldbetrag bei Erstanträgen gar nicht so vielleicht, freilich ist es schön, wenn man dann sagt, man bekommt jetzt einen Ausgleich, einen kleinen Ausgleich. Weil wie wollen Sie einen Missbrauch bezahlen? Also das ist, ne, ich habe das Beispiel mit dem früheren Bischof einmal besprochen gehabt, wenn ich dann habe ich gesagt, pass auf, Herr Bischof, legen Sie mir hier 5 Millionen auf den Tisch. Und nebendran geben Sie mir das, was kein Mensch mehr kann, geben Sie mir mein Leben nochmal zurück, wie ich als 7-Jähriger war, ohne Missbrauch. Was meinen Sie, was ich nehmen würde? Ja, das ist ja Theorie, habe ich gesagt, ja, so ist es aber. Also man kann die einige Sachen lindern, weil viele, auch wie bei mir, haben ihr Leben praktisch auch in beruflicher Tätigkeit oder in finanziellen Tätigkeit komplett ruiniert. Mhm. Und da ist natürlich dann schon eine Summe, wo es mittlerweile auch bezahlt werden, ist dann schon hilfreich. Für viele ist ja auch diese Anerkennung des Leids, ist ja mal eine Bestätigung, dass ihnen Unrecht erfahren ist. Mhm. Ne? Von der Kirche selber bekommst du vielleicht einmal eine generelle Entschuldigung bei einer Bischofskonferenz oder vielleicht auch von einem Bischof, der sagt, es tut mir leid, was hier passiert ist, aber dass jemand persönlich mal sagt zu jemandem, es tut mir leid, was passiert ist, ne, was meine Organisation oder was meine Institution, was die gemacht haben, habe ich noch nie was gehört.
Würde Ihnen das was bedeuten?
Ja, das würde mir sehr viel bedeuten. Ich habe ja meinen Glauben an Gott nicht verloren. Das ist ja auch das Problem. Das ist eigentlich erstaunlich. Aber ich habe den Glaube an die Kirche verloren.
Natürlich.
Ich kann heute mit Gott beten, da brauche ich keine Kirche und brauche keinen Pfarrer dazu, aber ich glaube immer noch an Jesus Christus oder an Gott, aber an seine Vertreter nicht mehr. Und ich glaube, es würde viel ändern, wenn sich die Vertreter, nicht bloß ein Pfarrer oder vom Pfarrer haben wir schon öfters gehört, es tut uns leid, was euch passiert ist, sondern dass sich auch wirklich einmal Bischöfe oder Kardinäle hinstellen und sagen, persönlich, nicht bloß in einem Interview, wo es wieder groß in der Zeitung dann rauskommen und sagen, der Kardinal sowieso hat wieder seine Entschuldigung gemacht, sondern wirklich, dass man sagt, es tut mir leid.
Persönlich, und, von Angesicht zu Angesicht.
Und genau, und das ist nicht nur meine Meinung, das betrifft viele Betroffene, die sagen, sie vermissen einfach die persönliche Entschuldigung der Kirche, dass die sagen, wir können das jetzt, es ist alles schön und gut, dass manche in der Zeit ja noch gar nicht im Kirchendienst waren oder was, aber sie sind halt heute in Positionen, welche sie dafür verantwortlich sind, auch für die Aufarbeitung, und dann könnte man natürlich schon ruhiger mal sagen, Entschuldigung, ich tut mir wirklich leid.
Der Betroffenenbeirat berät im Moment, glaube ich, so 180 Opfer.
Naja, es ist berät, kann man jetzt nicht sagen. Es gibt ungefähr 180 Missbrauchsopfer.
Von denen Sie wissen bisher.
Aber es sind ja nicht alle, sage ich mal, über den Betroffenenbeirat praktisch gemeldet in dem Sinn. Wir können ja nur die Betroffenen unterstützen, wenn sie auf uns zukommen. Wir haben jetzt fürs nächste Jahr haben wir mal mehr Aktionen geplant. Wir wollen ja mal einen Vortrag halten. Von Spezialisten über Missbrauch oder auch einmal in einen Arzt einladen oder auch einmal über die Rechtsanwalt für VBG oder von der OEG, was zu machen ist, dass man damals, dass man sich, und dann können, wir können das den Betroffenen ja nur empfehlen. Mhm. Den ersten Schritt müssen sie schon selber machen. Mhm. Ne, also wir können mal mir, es ist ja auch einfacher für die Betroffenen, wenn sie zu uns kommen. Weil Sie müssen sich vorstellen, es gibt ja genug Betroffene, die sagen, ich möchte nichts mehr damit zu tun haben. Mhm. So, jetzt kriegen die alle 4 Wochen oder alle 6 Wochen kriegen die einen Brief oder Einladung oder Schreiben oder Telefonat. Und da gibt es genug, wo dann getriggert werden, wo dann sagen, ich will das nicht mehr. Also ist das von unserer Seite her nicht problematisch, aber es ist halt einfacher, wenn sich die Betroffenen an uns wenden und sagen, was könnt ihr mir tun, was könnt ihr mir helfen. Also das ist dann, da ist dann die Zahlen schon geringer. Ne? Also wie jetzt, jeder Betroffene wendet sich nicht an uns, sage ich jetzt einmal. Ne? Der geht zum Missbrauchsbeauftragten, macht seinen Antrag und das war's für ihn. Also das, ne? Aber es gibt halt auch genügend Leute, die sagen, ja, könnt ihr mir helfen, was kann ich machen, was kann ich tun? Und da sind wir gerne bereit, da mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.
Sie haben mir im Vorgespräch einen Aspekt genannt, warum Geld für Sie, auch wenn Sie sich Ihr Leben nicht zurückkaufen können, aber warum Geld für Sie gerade im Alter eine ganz große Rolle spielt. Da geht es nämlich um eine ganz konkrete Thematik, auch beim Thema Pflege, ne?
Mit diesem Geld, es ist Anerkennung des Leids, ist schön und gut, aber jetzt geht es von meinem Fall mal aus. Ich habe große Probleme, mittlerweile mich von Männern oder was anfassen zu lassen. Mhm. Sprich Ärzten, sprich Masseur, sprich irgend, also was anderes brauchen wir nicht. Ich habe zum Beispiel, mein Arzt hat mich monatelang bedrängt, ich soll endlich meine Prostata-Untersuchung machen lassen, weil ja, in dem Alter und so, und habe das noch nie machen lassen und das irgendwie passt ja nicht.
Sie sind
und
69.
So. Ne? Ja. Also, und dann habe ich mich überreden lassen und ich habe so panische Angst gehabt, wie er das gesagt hat und habe gesagt, okay, ich komme und bin dann hingefahren in die Praxis an dem Früh, bin aus dem Auto ausgestiegen und wie ich die Augen wieder aufgemacht habe, war ich im Krankenwagen gelegen. Habe ich einen Kreislaufkollaps gekriegt oder eine Panikattacke und dann war ich einen Tag im Krankenhaus, habe mich dann wieder beruhigt und dann war das wieder für mich gegessen. Und dann ist natürlich jetzt für mich, ich bin alleine, ich habe keine Familie, ich habe gehe ich immer vom schlimmsten Fall aus, wenn ich vielleicht einmal Pflegefall werde oder ich muss ins Altenheim. Und allein der Gedanke, dass ein Pfleger reinkommt und wäscht mich oder zieht mich an oder berührt mich, da kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut. Mhm. Ich habe den Fall jetzt auch gehabt wie ich jetzt wieder in der Klinik war, das vierte Jahr, habe ich Massagen verschrieben bekommen, weil ich mittlerweile auch Probleme habe mit meinen Füßen. Und bin dann hingegangen und lege mich da hin, dann geht die Tür auf, kommt der Masseur rein. Habe ich gesagt, hallo? Ja, die Frau sowieso ist krank. Habe ich gesagt, tut mir leid, bin aufgestanden und bin wieder gegangen. Mhm. Und dann war schweißgebadet, weil ich mir schon gedacht habe, jetzt liege ich da, obwohl ich nicht praktisch, habe mein Tonhose angehabt und so, das weiß ich nicht. Ich war jetzt dem aber schon allein der Gedanke, dass mich da jemand an. Mhm. Und da ist natürlich dann so eine Summe, wo ich sage, okay, da kann ich mir was auf die Seite legen, dann kann ich mir vielleicht doch das leisten oder dies raussuchen, was für mich annehmbar wäre. Mhm. Ne, es ist ja nicht bloß, wie soll ich sagen, nicht bloß die Pflege selber. Mich habe ich schon so oft erfahren von anderen Leuten, denen sind die Zähne ausgefallen. Mir sind auch innerhalb von einem Jahr sind mir 5 Zähne ausgefallen. Habe nicht gewusst, warum. So, jetzt sind sie finanziell sowieso schon schlecht. Dann müssen sie sich die Zähne machen lassen. Viele haben das Geld genommen, haben sie Zähne machen lassen, haben sie neu, haben sie also gesundheitlich ein bisschen helfen können. Mhm. Und das sehen die, und weil mit vielen, wenn man sich unterhält, dann sagen die, ach, euch geht's doch bloß ums Geld. Die wollen doch bloß Geld kassieren. Nein, eben nicht. Wir wollen eigentlich nur, dass uns aufgrund dieser Missbrauchsfälle oder aufgrund dem, was passiert ist, dass wir uns auch in dem Alter, wo wir jetzt sind, doch noch ein bisschen Lebensqualität leisten können, wo uns eigentlich durch diesen Missbrauch, wo uns das Leben versaut worden ist, sag ich mal, entgangen ist. Hm. Ne? Also wenn ich sage, Ich gehe jetzt einmal von mir aus. Mir wäre das jetzt nicht passiert, und das hat mir ja auch jeder bestätigt. Dann wäre ich aufs Gymnasium gegangen, hätte vielleicht meinen Traumberuf Lehrer machen können, hätte geheiratet, hätte Kinder gehabt, hätte zu Hause ein großzügiges Vermögen oder Erbe bekommen, hätte mir also heute könnte ich mir wahrscheinlich sehr viel mehr leisten und hätte mehr an meinem Leben, als wenn ich jeden Tag alleine in meiner Einzimmerwohnung sitze. Also, ne, und es kommt dann noch dazu, wo ich dann sage, das ist eigentlich das, was da dann wirklich noch mehr runterzieht manchmal.
Wie geht's jetzt für Sie weiter?
Naja, ich habe mir zum Ziel gesetzt, erstens einmal im betroffenen Beirat weiterhin tätig zu sein, meine Arbeit da einzubringen, möglichst vielen Leuten zu helfen, möglichst auch mehr die Leute ein bisschen so hoch aufzuschrecken vielleicht. Wir sind jetzt auch mittlerweile, haben wir jetzt einen Termin im Januar bei unserem Innenminister, Herrn Herrmann, haben wir bekommen. Mit dem können wir mal drüber diskutieren, über die Probleme, auch mit der Politik. Oder wir sind jetzt auch mal in Berlin bei dem Religionsbeauftragten der SPD, bei Herrn Heil, haben wir auch einmal so einen runden Tisch. Also da werde ich mich weiterhin engagieren. Und aber ich sage immer, ich muss mich beschäftigen. Und das Thema ist vielleicht auch manchmal sehr schwierig für mich, sich damit zu beschäftigen. Aber es gibt mir auch eine gewisse Hoffnung, dass ich vielleicht doch noch irgendwas verbessern kann an diesen ganzen Situationen von Missbrauchsopfern. Und das hält mich eigentlich ein wenig so im Aufrechten, sage ich mal.
Ich danke Ihnen für Ihre Offenheit, dafür, dass Sie so über Ihr Leben und das, was Ihnen widerfahren ist, gesprochen haben. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie sich für andere einsetzen, die Hilfe brauchen, und wünsche Ihnen ganz viel Erfolg und Glück dabei.
Dankeschön. Und ich bedanke mich auch nochmal für die Einladung. War mal eine neue Erfahrung für mich, aber ich hoffe, haben wir einige dazu ermutigt, sich zu melden oder vielleicht zu sagen, jawohl, ich mache das auch. Und wenn sich jemand jetzt getriggert fühlt, dann bitte ich um Entschuldigung, aber man kann das nicht so im Stillschweigen stehen lassen. Man muss wirklich einmal ab und zu drüber reden.
Dankeschön. Deswegen die Warnung am Anfang und auch hier nochmal der Hinweis, Kontaktdaten, Telefonnummern für alle, die jetzt Hilfe brauchen, die sich damit allein fühlen, die sich vielleicht jetzt gerade in diesem Moment wirklich auch getriggert fühlen oder Erinnerungen wieder durchleben. Alle Kontaktdaten schreiben wir in die Shownotes, in den begleitenden Artikel. Es gibt Menschen, die helfen. Niemand ist damit allein.
Ja, wie schon gesagt, wenn Sie einfach auf die Website Betroffenenbeirat gehen, da stehen die ganzen Telefonnummern, da stehen die E-Mails. Und dann können Sie sich jederzeit an uns wenden, auch Tag und Nacht. Das ist überhaupt kein Problem. Und wenn Hilfe gebraucht wird, sind wir auch da.
Vielen Dank dafür.
Dankeschön.
Der Fränkische Talk ist ein Podcast von fränkischertag.de. Für die Aufnahme ist heute Ricarda Rascher verantwortlich. Unsere Grafiken sind von Franziska Schäfer und Sahar Neschat-Bachom. Mein Name ist Andrea Pauli und ich bin wie immer für Recherche, Redaktion und Moderation zuständig. Danke fürs Dabeisein. Wir hören uns.